nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de, das Roundup vom Wochenende hier bei uns in der Sendung. Wir blicken zurück auf das Arnold Palmer Invitational, auf den Überraschungssieg von Francesco Molinari. Wir blicken auf den Sieg beim Qatar Masters von Justin Harding und wir schauen auch auf die Ladies European Tour. Auch da gab es ein Turnier am letzten Wochenende mit deutscher Beteiligung, Women's NSW Open, und da gab es einen zweiten Platz von Caroline Lambert und insgesamt ein gutes deutsches Ergebnis. Also wir haben viel zu bereden hier in der Sendung, starten natürlich gleich in die Vollen. Zunächst begrüßen wir aber unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Desiree, und jetzt lassen wir Francesco Molinari zu seinem Recht kommen. Wir hören den Originalton der italienischen Kommentatoren gestern auf der Schlussrunde beim Arnold Palmer Invitational. 18. Loch, Monsterputt von Francesco Molinari. Und so hörte sich das dann im Resultat an.
Sensazionale!
Grazie mille. Il golf italiano sta crescendo. Ma lui è lui che sta portando tutti voi a guardare il golf.
Das italienische Golf wächst und er ist es, der alle zum Golf gucken bringt. Francesco Molinari, so hieß es dann von den Kommentatoren, die außer sich waren. Diese so eine Emotion beim Golf von einem deutschen Kommentator, wo es auch berechtigt ist, habe ich lange nicht gehört.
Noch nie, glaube ich. Leider, ich persönlich finde, dass man Golf deutlich enthusiastischer kommentieren könnte. Mache es ja aber auch nicht. Insofern ist immer schwierig, das von außen zu betrachten. Aber es ist sehr erfrischend, da mal die italienischen Kollegen zu hören, wie die da wirklich aus sich rausgehen. Und denen war eben zu dem Zeitpunkt auch schon klar, was das für eine Ansage war. Weil einfach nur zur Einordnung, Francesco Molinari war im 8. Flight. Also da kamen noch 7 Flights nach ihm, was ja auch schon deutlich was aussagt über seine Platzierung vor dem Finaltag. Und insofern ist also nicht so, dass da klar war, dass der das Ding gewinnt. Es war nur einfach klar, was der für einen Tag gespielt hat. Und dass diese Zahl erstmal jemand knacken muss. Und wie es dann ja so ist, hat es dann auch kaum keiner mehr geschafft. Aber die wussten zu dem Zeitpunkt schon, wow, das war eine Nummer.
5 Schläge Rückstand hatte Molinari vor dieser 4. Runde. Richtig auf ihn gesetzt hat, glaube ich, gar keiner mehr. Am Ende gewinnt er mit -12 das Ding. 2 Schläge vor Matthew Fitzpatrick und 3 Schläge vor den geteilten Dritten. Sungjae Im, Tommy Fleetwood und Rafa Cabrera-Bello und Rory McIlroy zum Beispiel, der fiel noch ein bisschen zurück. 4 Plätze nämlich von 2 auf T6 mit der -8 am Ende. Wir blicken auf dieses Turnier zurück, vor allen Dingen auf das, was Francesco Molinari gemacht hat auf dieser Schlussrunde. Serie 5 Schläge Rückstand und dann legt der eine -8 für den Tag dahin. Der spielte schon fast wieder so, wie wir ihn im letzten Jahr gesehen haben. Das war sein 3. PGA-Tour-Sieg in 12 Starts in den letzten 9 Monaten.
Ehrlich gesagt, so überrascht war ich gar nicht, weil auch bei dem Kollegen Tommy Fleetwood, der 2. Hälfte von Mollywood, unserem Traumduo vom Ryder Cup immer noch, war es so, dass er ja auch rumlungerte, jetzt nicht ganz so spektakulär abgeschlossen hat, nur in Anführungszeichen geteilter Dritte wurde. Aber also mit Fleetwood und Molinari da so unter den Top 20, dachte ich mir schon so, ja, wer weiß, was da für Schwingungen über den Platz gehen.
Aber Fleetwood,
also ganz ernsthaft, ich hätte ja aber ehrlich fast eher noch auf Fleetwood gesetzt, obwohl es rein rechnerisch jetzt nicht unbedingt hinkommt. Aber die beiden sind einfach nicht zu unterschätzen. Und das Schöne ist, dass das auch inzwischen die internationale Presse oder das internationale Golfkommentatorentum auch durchaus so sieht. Also dass auch jetzt immer wieder Tipps kommen, wenn große amerikanische Turniere anstehen, wo halt dann ganz realistisch wirklich dann so Namen wie Fleetwood und auch Molinari wirklich auch im Favoritenkreis genannt werden. Endlich mal, weil diese Position haben sie sich ja erspielt.
Aber bei Fleetwood müssen wir sagen, der hatte ja auch zur Halbzeit des Turniers ja doch vorne mit dabei gelegen, sich dann das Ganze am Moving Day so ein bisschen versaut, da eine 76 gespielt und dann so zurückzuschlagen, auch von Fleetwood, aller Ehren wert. Bei Molinari war es ein eher konservativerer Weg an die Spitze, zumindest auch in den ersten 3 Tagen.
Ja, also er hat sich da so ein bisschen gehen lassen. Hat mit einer sehr guten 69 angefangen, dann eine 70, dann die 73. Also das ließ so ein bisschen nach, meine ich damit. Und hat dann aber mit der 64 halt mal so richtig einen rausgehauen. Und was noch beeindruckendes ist auf diesem Platz einfach eine total bogeyfreie Runde zu spielen. Also einfach 4 Birdies Front 9, 4 Birdies Back 9. Ich meine, was willst du mehr? Er hatte Eagle-Chancen auch. Also das war einfach eine makellose Golfrunde. Und das ist auch nicht seine erste 64 an einem Schlusstag. Und das sind halt dann so die Steherqualitäten, die du brauchst, da, wenn es darauf ankommt, da dann wirklich absolut die Nerven zu behalten und sich keine Fehler zu leisten. Dem Zweitplatzierten Matthew Fitzpatrick der hat ja letztendlich jetzt nur in Anführungszeichen zwei Schläge Rückstand und hat ja die viel, viel bessere Ausgangsposition natürlich in Führung liegend. Der ist aber halt einfach auch so ein bisschen dran gescheitert, dass er eben die Fehler nicht vermeiden konnte und ihm das dann die Runde so ein bisschen runtergeschraubt hat insgesamt. Und insofern ist es tatsächlich einfach groß anzuerkennen bei Francesco Molinari, was er hingelegt hat.
Das muss man auf jeden Fall nochmal hervorheben. Francesco Molinari, 5 Schläge hatte er Rückstand vor der 4. Runde und jetzt eben wieder gewonnen und damit auch unter Beweis gestellt, dass er in der letzten Saison, dass das kein Ausrutscher war, sein Major-Sieg bei The Open, seine 2 Titel auf der PGA-Tour und dann natürlich auch diese sensationelle Ryder Cup-Bilanz. Desiree hat es ja vorhin schon erwähnt. Desiree, Francesco Molinari, er hat eine 64 gespielt. Das ist auch das Ergebnis, was man offensichtlich bei der Arnold Palmer Invitational in den letzten Jahren immer spielen musste, um den Sieg davonzutragen. Auf der Schlussrunde, Rory McIlroy hatte das ja im letzten Jahr auch geschafft. Aber weil ich es eben sagte, kein One-Hit-Wonder. Es haben ja einige tatsächlich gesagt, naja, der spielt nicht noch so eine zweite Saison. Er scheint alle Kritiker auch wieder Lügen zu strafen.
Ja, da wäre ich mal ganz vorsichtig mit solchen Prognosen. Ich finde, dass es im letzten Jahr auch schon klar war, dass es jetzt nicht, ein Open-Sieg und danach, ich meine, es ist ja nicht so, dass der Open-Sieg war und dann hat er 50 Cuts verpasst, sondern hat er danach nachgelegt. Und dass du hast dann schon gesehen, dass Molinari einfach richtig in Form ist und der hat dieses Jahr ja mit allem gekrönt, was dann letztendlich zu holen war, an Ehrungen, an Jahresehrungen und sonst irgendwas und völlig berechtigt. Und ich meine, diese Ryder Cup-Bilanz, die bleibt für ewig wahrscheinlich bestehen. Und so einen Spieler dann wieder irgendwie totzureden fürs nächste Jahr, finde ich ein bisschen schwierig. Ich meine, wir hatten so Fälle, ja, ich will es eigentlich immer gar nicht thematisieren, aber wir sprechen nun mal über diese Sportart. Wenn du jetzt Danny Willett siehst, da war es wirklich so, der hat seinen Masters-Sieg gehabt, der ihm ja auch wirklich auf dem Silbertablett von Jordan Spieth überreicht wurde, mit Schleifchen und Geschenkpapier und einer Flasche Champagner noch dazu. Und danach ist der, wie soll ich sagen, so ein bisschen konsequenter einfach weggebrochen. Das ist total tragisch und schlimm und nicht schön mit anzusehen. Aber bei ihm war danach wirklich praktisch gar nichts mehr. Also da hast du gesehen, wie das dazu geführt hat, dass er diese Rolle des aufsehenerregenden Golfers auf einmal nicht irgendwie gerecht werden konnte. Bei Francesco Molinari, der hat ein ganz anderes Hochplateau gerade erreicht an Leistungsdichte und insofern, also mit dem würde ich auf jeden Fall rechnen dieses Jahr. Und der nächste, der fällig ist, ist eigentlich eben, das ist also auch mal unscherzhaft, aber ist tatsächlich auch Tommy Fleetwood. Ich meine, der hat diese völlig gestörte 76 an diesem zweiten Tag gespielt. Das habe ich immer noch nicht verziehen, weil es ist so schade, weil der einfach mit 69, 66 an den ersten beiden Tagen ja schon wunderbar vorgelegt hat. Und der kann auf diesem Platz einfach richtig gut spielen, hat er auch am Schlusstag wieder gezeigt mit der 68. Und die 64 von Molinari lassen wir außen vor, die war vom anderen Stern. Und insofern, also das sind zwei Golfer, die einfach jetzt nicht nur im Ryder Cup mal punktuell mal irgendwie im Net hervortreten, sondern die einfach da mitspielen in der Weltelite. Und Molinari natürlich jetzt noch erfolgreicher insgesamt als Tommy Fleetwood, aber auch der ist meiner Ansicht nach jetzt mal dran.
Und jetzt hören wir Francesco Molinari nochmal zu seinem Sieg. Man will die beiden immer tatsächlich in einem Satz irgendwie verbinden.
Das habe ich dich aber auch abgelenkt.
Untrennbar eigentlich zusammen. Aber Francesco Molinari hören wir jetzt auch irgendwie über die Bedeutung des Sieges, denn das ist auch für ihn aus Italien kommt was ganz Besonderes, dieses Turnier zu gewinnen, überhaupt als Golfer.
Incredible. It's, you know, high up there with the best wins I've had. Arne was a special player, but most of all a special person and a really global icon for the game. So for someone like me coming from Italy, obviously him and Jack, you know, we're up there as gods. So to win here, it's really, truly special.
Im Schoß der Götter, Francesco Molinari. Und er hat dem Gott Arnold Palmer am Ende auch zugeprostet auf der Pressekonferenz mit dessen Lieblingsgetränk, Wodka mit einer Scheibe Zitrone. Und dann hat, nachdem er den Schluck dann genommen hat, Francesco Molinari auch gesagt, ich glaube, ich brauche noch mehr davon. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Meinte er von dem Schnaps oder von Siegen?
Naja, wenn man dieses Gesöff als Zaubertrank wie bei Asterix und Obelix betrachtet, dann soll er sich einfach mal kurz reinsetzen und ist dann auf ewig unschlagbar. Ich glaube, er meinte das Getränk in dem Moment, aber die drüber hinausgehende Bedeutung ist ganz klar. Molinari ist jetzt natürlich in der spitzen Form, übrigens auch mit neuen Schlägern unterwegs. Hat ja längere Zeit da jetzt ein bisschen rumprobiert und ist jetzt bei Callaway gelandet und ist jetzt einfach auf zu neuen Ufern natürlich im Sinne von weitere Siege. Also das wird nicht bei dem einen bleiben, also beziehungsweise er wird das anstreben auf jeden Fall.
Zu den Schlägern hat er sich übrigens auch geäußert bei den Kollegen der PGA Tour.
You know, obviously first week as a Callaway player, so happy to see that the switch I made wasn't that crazy as some people thought. I know the clubs are good for me and I shot it this week. It's great, you know, to do it here, to get it done here on his place, knowing that my wife and the kids were watching it back home. It's just a special, special one.
Also aus diversen Gründen speziell, auch weil eben dieser Schlägerwechsel da war, diese Rede, das ist ja dann auch was, wo dann wirklich auch in diesem Fall sich wieder viele Experten zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, oh, jetzt ein Schlägerwechsel, das geht doch nicht. Letztlich muss es jeder Golfer wirklich für sich selber entscheiden und wenn der sich gut fühlt, dann ist das auch der richtige Wechsel.
Ja, also das kann man nicht so verallgemeinern. Da denkt man von außen vielleicht manchmal so, what, warum jetzt? Aber es ist wirklich so, dass die Spieler sich da wohlfühlen müssen. Und er spielt ja wirklich jetzt ein sehr auf ihn gestricktes Set von Callaway. Das gibt's, glaube ich, er hat gesagt, glaube ich, insgesamt nur 3 davon auf der ganzen Welt, die also jetzt genauso auf ihn passen würden. Und das ist einfach, wenn du dann damit zurechtkommst, dann kann das ja auch gehen wie die Feuerwehr. Also es ist immer so ein bisschen ein Unterschied. Probierst du eh und bist praktisch gerade sowieso auch markenfrei und guckst rum und findest dann was, wo du sagst, hey, das ist super und das will ich jetzt spielen. Oder hast du so ein bisschen, ich sage jetzt etwas vielleicht respektlos, hast du so einen Brandwechsel, so einen Markenwechsel, den du vielleicht auch machst, weil du von einer bestimmten Ausrüsterfirma wahnsinnig viel Kohle kriegst. Und wo du dann praktisch, also natürlich probieren die Schlägerwoche aus, aber wo du einen anderen Beweggrund hast, die Schläger zu wechseln, sagen wir es mal so. Also wo der reine Auslöser ein ganz klein bisschen ein anderer ist. Und dann kann das unter Umständen auch problematischer sein. Und davon abgesehen gibt es wie überall im Leben halt Leute, die da schneller sich einstellen können und Leute, denen das vielleicht ein bisschen schwerer fällt. Und Molinari gehört offensichtlich zur schnelleren Sorte, weil so lange hat er die Dinger noch nicht und das läuft ja mal wie geschnitten Brot. Und insofern ist das, ich meine, bei Justin Rose ja durchaus ähnlich gewesen. Ich meine, der hat jetzt da irgendwie jetzt nicht gut gespielt, aber oder nicht so hervortretend jetzt die letzte Zeit. Hat ja auch sowieso davor lange Pause gemacht, aber hat ja mit den neuen Schlägern auch schon ein Turnier gewonnen. Also insofern, das kann schon klappen mit dem Wechsel. Und ehrlich gesagt, manchmal ist es halt auch wirklich eine Initialzündung, dass es dich total beflügelt. Weil der Touch, damit meine ich nicht den Touch beim Putten, von dem wir so oft sprechen, sondern der Touch, den du hast, wenn du Schläger in der Hand hast, der ist nicht zu unterschätzen. Und ich muss gestehen, und es war witzigerweise übrigens dieselbe Firma und ich krieg kein Geld von denen. Aber bei mir war es so, ich habe letztes Jahr ein neues Schlägerset gekauft und da war es so, dass ich dran stand und noch nicht mal eine Ausholbewegung gemacht habe und nur den Schläger, ein ganz normales, publikes Eisen 7 in der Hand hatte und einfach nur gedacht habe, boah, das ist es. Also ich hab noch gar nichts gemacht mit dem Schläger. Ich habe den einfach nur hingestellt hinter den Ball. Und das war aber irgendwie, du hast ja, das ist ja alles sowieso zwischen den Ohren und auch mit viel Gefühl. Und insofern kann man das durchaus verstehen, dass wenn man dann sagt, oh wow, das sind jetzt meine Schläger, dass es dann ganz, ganz schnell geht, dass du wirklich selbst auf Turnierniveau der Professionals dann einfach dein Spiel drauf einstellen kannst.
Und dann wollen wir mal gucken, wie weit es dann weitergeht für Molinari, dann auch schon beim nächsten Auftritt. Denn TPC Sawgrass, der steht ja jetzt an, der ruft mit The Players Championship. Und TPC Sawgrass, das ist für Molinari ein Pflaster. Entweder läuft's gut oder es läuft gar nicht. 8-mal war er bisher auf diesem Kurs im Einsatz, 4-mal Top 10 und 4-mal hat er den Cut verpasst. Und was erwartet er jetzt von der nächsten Woche vom The Players?
Yeah, I love Sawgrass. Obviously The Players is, you know, with the new schedule is the first big appointment on the calendar, and I can't wait to get there. I've had a kind of a mixed bag there, some very good weeks and some missed cuts. Just curious to see how he's going to play, you know, with the different date. But obviously, you know, the game is in decent shape, so looking forward to next week.
Also kann mal wieder in die gute Richtung gehen. Wir machen eine kurze Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Dann sprechen wir über weitere Namen, über weitere Spieler beim Arnold Palmer Invitation. Wir müssen ja zum Beispiel noch über Rory McIlroy sprechen oder über die Jungs, die einen Platz bei The Open 2019 sich ergattert haben bei der Arnold Palmer Invitation. Gleich nach einer kurzen Pause.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de, Arnold Palmer Invitational, unsere erste Station am heutigen Montag in der Sendung. Francesco Molinari haben wir geehrt, den Sieger des 2019er Arnold Palmer Invitational. Desiree, jetzt lass uns noch auf ein paar weitere Namen eingehen. Sungjae Im, Keith Mitchell und Sung Kang, die haben was gemeinsam. Die haben sich nämlich einen The Open Titel, nicht Titel, ein The Open Ticket geholt.
Das wäre cool.
So weit sind sie noch nicht, aber vielleicht einer von denen, Keith Mitchell zum Beispiel. Ja, aber auf jeden Fall sind sie dabei bei The Open.
Ja, Riesensache natürlich. Also auch das API, also das Arnold Palmer Invitational, ist eins der Qualifikationsturniere, nicht Qualifikationsturniere, aber auch bei diesem Turnier bekommen die Spieler, die nicht eh schon für die Open qualifiziert sind und höchst platziert sind, die, und in dem Fall sogar drei Stück, bekommen dann eben die Open-Qualifikation, und das haben die 30 geholt. Und das ist natürlich übrigens speziell auch für Keith Mitchell eine Riesensache. Der hat jetzt da seinen ersten Sieg auf der PGA Tour geholt, stellt sich dann da beim Arnold Palmer Invitational hin und spielt es ja quasi überraschend. Macht da einen Riesenjob mit diesem geteilten sechsten Platz, kann er sich wirklich sehen lassen mit dieser Finalrunde, mit der 66, die er gespielt hat, übrigens sowieso auch. Und das ist eine richtig tolle Performance, weil da ist ja nun wirklich, also oft so, dass wir so einen Sieger haben auf der PGA Tour, wenn das jetzt nicht eins der Riesenturniere ist, der dann vielleicht einmal aufblitzt und dann haben wir so ein bisschen dein One-Hit-Wonder, was du vorhin mal angesprochen hast, und dann nicht mehr so zutage tritt. Und bei Keith Mitchell, der hat jetzt zumindest in der zweiten Woche in Serie bewiesen, dass er da richtig gut drauf ist zurzeit. Und ich denke mal, dass der sich wie ein Schnitzel freut, dass er da bei den Open mitspielen darf, weil das war vor zwei Wochen noch nicht abzusehen in seiner Karriere.
Auf die Open freut sich natürlich auch Rory McIlroy, schließlich ein Heimspiel in Nordirland, Royal Portrush. Aber Rory McIlroy, der hatte dann bei der Arnold Palmer Invitational, als Titelverteidiger übrigens an den Start gegangen, wieder so einen Schlusstag, wo er eine gute Ausgangsposition auf den Sieg wieder nicht verwerten konnte.
Ja.
Das ewige Leid mit Rory McIlroy.
Ja, es nervt mich so, weil es gibt viele, die mögen ihn nicht, wegen mannigfaltiger Dinge vielleicht. Ich bin ein großer Fan von ihm immer gewesen und werde es auch immer sein, egal was er jetzt da sagt oder macht auf dem Golfplatz. Es ist einfach ein toller Spieler, der hat eine Haltung, der äußert sich zu Themen und er kann fantastisches Golf spielen. Und es ist im 9. Turnier, in dem er im Schlussflight ist, steht er da jetzt rum und guckt irgendjemandem vor sich da zu, wie der sich den Titel holt und er eben nicht. Und das ist einfach richtig blöd. Weil ich meine, natürlich gibt er Interviews und sagt, ja, und ich gehe da, also mein Golf ist da, wo es hingehört, ich bringe mich immer in diese Ausgangsposition, ich warte praktisch nur darauf, dass das jetzt mal irgendwann mal dann passiert mit dem Turniergewinn. Das ist ja alles gut und schön, aber Rory McIlroy ist eigentlich ein Spieler, von dem ich pro Jahr 3 bis 4 Siege erwarte. Also würde ich mir so wünschen. Und er hätte grundsätzlich das Potenzial golferisch. Und im Moment hängt es da wirklich irgendwie in der Pipeline. Das gelingt ihm nicht. Ich will jetzt diese Sonntagsschwäche in Anführungszeichen nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Er ist da einfach, ja, also er braucht diesen einen Klick, wo es halt dann jetzt mal wieder klappt. Im letzten Jahr hatte er die Molinari-Position, nicht ganz so weit hinten, aber hat er die 64 am Schlusstag gespielt und sich den Titel geholt. In diesem Jahr war er deutlich besser platziert. Als Zweiter geht er da im Finalflight auf die Runde. Und dann, ja, irgendwie, ich meine, das war nett mit Matt Fitzpatrick zusammen. Die haben sich übrigens auch mal über Slowplay unterhalten. Das war irgendwie, Rory war natürlich sowieso schon frustriert so im Lauf der Runde und dann irgendwie, als die zu 17 hin sind, ist er da halt so hingeschlurft, weil halt wieder mal zu warten war auf den Vorderflight. Und Fitzy hat dann zu ihm gesagt, slow today. Und McIlroy hat wohl geantwortet, slow every day. Just horrendous, absolute disgrace. Also der ist natürlich auch jemand, der natürlich, also das ist übrigens einer der vielen Gründe, warum ich ihn sehr, sehr gerne mag und sehr gerne spielen sehe, weil der einfach ein bisschen Dampf dahinter hat und da halt auch irgendwie zielstrebig über den Golfplatz geht und da nicht rummacht und Pre-Shot-Routines hat, die 3 bis 5 Stunden dauern. Und insofern ist er natürlich dann sowieso auch noch, wird dann noch mehr natürlich draus gebracht, wenn vor ihm die ganzen Leute das Spiel verlangsamen, was ja auf der PGA Tour gerne mal passiert. Daran hat es nicht gelegen, allein ganz sicher nicht, aber McIlroy muss jetzt den Turnaround irgendwie mal schaffen. Das sind alles so Plattitüden und ich nerv mich selber, wenn ich das sage, aber mir fällt echt beim besten Willen langsam nichts mehr ein dazu. Also ich rede es jede Woche da herbei und dachte dieses Wochenende wirklich so, jetzt okay, es kann doch mal was gehen. Das müsste doch, das ist auch ein sympathischer Schlussflight, der war ja mit Fitzy dann da zusammen unterwegs. Dann habe ich gedacht, eigentlich für beide ja so was, was eher pusht, wenn du in angenehmer Gesellschaft unterwegs bist. Aber beide konnten es nicht nutzen. Und ich meine, wenn du Molinari natürlich anguckst, ich meine, der hat halt auch so eine Sternstunde gehabt. Rory hat auch wirklich, als er sein eigenes Spiel dann eingeschätzt hat, ist er natürlich Profi genug, um das dann so runter, so da. Und hat dann so sinngemäß in einem Seitensatz gesagt, ich meine, mit Francesco muss ich mich heute eh nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Liga gewesen heute, oder halt, also der hat also ihn komplett rausgenommen und sich gar nicht mit ihm verglichen, weil die Schlussrunde hätte er eh nicht hingekriegt, so ungefähr. Und das ist natürlich dann schon auf der einen Seite sehr fair und eine Ehrung natürlich des Teamkollegen, wenn wir jetzt wieder beim Ryder Cup sind, aber auf der anderen Seite, Rory, Entschuldigung, das muss gehen und wir hoffen weiter und ich sehe halt nur den großen platzenden Luftballon, wenn jetzt das Masters dann vorbei ist und Rory das möglicherweise, ich will es nicht beschreien, aber möglicherweise halt dann nicht gewinnt. Weil dann hast du wieder diese, dann ist so total die Luft raus erstmal, weil das ist ja so der Punkt, auf den er hinarbeitet und alle anderen fiebern ja so mit. Also ich bin ja auch schon am Rumrechnen, wo es günstig wäre, im Vorfeld mal zu gewinnen, dass wieder genug Platz ist zum Masters. Das ist ja eigentlich im Prinzip Schwachsinn, aber man fiebert halt mit und ich würde es ihm gönnen. Aber irgendwas muss er da noch hinkriegen, irgendwie noch mental. Also da alles, was ich jetzt sage, ist befülltes Phrasenschwein. Insofern höre ich lieber auf.
Dann lassen wir das doch und gucken einfach, was sie die nächsten Wochen bringen, was vielleicht auch The Players dann schon in der nächsten Woche für ihn bringt. Und gucken wir noch auf das, was das Arnold Palmer Invitational Martin Keimer gebracht hat. 3 Runden lang lag der wirklich gut platziert auf Kurs. Top 10, Top 15. Und dann kam diese vermaledeite 4. Runde. Nach einer 72, einer 69, einer 70 kam eine 75 und damit ging es 22 Plätze runter für Martin Keimer aus der Traum von der Top-Platzierung.
Ja, also die Schlussrunde, also symptomatisch ist eigentlich die 18. Es ist halt einfach wirklich richtig kacke gelaufen. Ich kann es nicht vorne mal ausdrücken. Ja. Du hast ein Schlusspaar 4 und haust da halt dann nochmal ein Double Bogey auf deine eh schon Überpaarwertung drauf. Das ist natürlich dann suboptimal. Also er hat halt den zweiten, also Abschlag ist ja klar beim Paar 4, den hat er vors Wasser hingelegt, wie sich das gehört. Den zweiten hat er halt ins Wasser. Dann musste er hinterm Wasser nochmal droppen, dann den vierten irgendwie drauf, dann nochmal irgendwie, bis er drin war, waren es nochmal 2 Schläge. Das ist so der krönende Abschluss. Es ist so schade, weil Martin Keimer hat jetzt durchaus mit der 70 zum Beispiel am Moving Day gezeigt, okay, jetzt so langsam wird es besser. 69 am Freitag war ja eh auch schon gut. Und die Schlussrunde war einfach nix. Wobei ich bei ihm jetzt da nicht irgendwie eine große Schlussrundenpsychose herbeireden würde, sondern es ist schlicht und ergreifend zu instabil. Also er hat halt ganz gute Runden immer mal wieder dabei, wobei jetzt natürlich, also ehrlich gesagt, bei ihm jetzt eine 64 auf diesem Platz, wie bei Francesco Molinari, wenn wir jetzt mal vom Sieger ausgehen, hätte ich jetzt echt auch nicht gesehen. Also das ist im Moment einfach nicht drin bei ihm. Und dazu passieren zu viele Fehler und da kannst du natürlich auch nicht auf der Frontline mit nur zwei Bogies und keinem Birdie denn starten in der Schlussrunde. Auf den Backnine hat er Bewegung reingebracht mit drei Birdies insgesamt, aber nochmal zwei Bogies, dann das Double Bogey noch. Also es ist natürlich richtig, also wirklich bitter. Und insofern Martin Keimer sicher nicht begeistert mit dieser Platzierung. Ich hätte auch fast eigentlich gehofft, dass er zumindest eine Top Ten irgendwie hinkriegt. Übrigens, Thema Top Ten, ich möchte mal eine Top 9 draus machen. Und kurz würdigend hervorheben, dass der einzige Amerikaner unter den Top 9 Keith Mitchell ist. Der Vorwochengewinner. Stimmt. Und Youngster. Der einzige. Wir haben noch zwei Südkoreaner mit Sang Jae-im. Das ist ja dieser Upcoming-Typ, den wir schon mal gefeatured haben vor vielen Wochen. Und wir haben Sung Kang auf dem geteilten dritten. Und ansonsten sind das nur Europäer. Das ist schon ziemlich krass. Das ist im Prinzip das Ryder Cup-Team. Molinari, Fitzpatrick, Fleetwood, Cabrera Bello. Matt Wallace hat sich übrigens, das müssen wir unbedingt noch würdigen, weil der ist natürlich auf der PGA-Tour noch nicht so oft unterwegs gewesen. Hat ja letztes Jahr natürlich tolle European-Tour-Saison gespielt und der hat so richtig, richtig toll gespielt. Geteilter sechster Platz, zusammen mit unter anderem jetzt dann auch Rory McIlroy. Und coole Performance einfach. Also der hat mir gut gefallen, wie der sich da verkauft. Und ja, das war und Rory McIlroy eben. Das war's, das waren die Top 9. Und auf dem geteilten 10. Platz sind dann irgendwie lauter Amerikaner, abgesehen von Byung-Hun An. Und also das ist schon, finde ich, jetzt bei einem Turnier, was sich Arnold Palmer Invitational nennt, ist es schon eher ungewöhnlich, diese europäische Dominanz.
Aber letztlich etwas, was sicherlich ganz im Sinne von Arnold Palmer ist, der ja sich immer für ein breites Golfspiel auf der ganzen Welt eingesetzt hat und uns freut diese europäische Dominanz bei diesem Turnier. Natürlich auch ein kleines bisschen. Und wo wir gerade bei Europäern sind, dann lass uns auch gleich auf die European Tour gehen. Nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de geht es nämlich auf selbige zum Qatar Masters nach Doha.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Qatar Masters, unsere nächste Station hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir kehren zurück auf die European Tour und schauen auf ein auch bemerkenswertes Leaderboard bei diesem Turnier am Ende. Nicht nur, dass Justin Harding seinen ersten Sieg davon trug, mit einer minus 13 sich vom Feld absetzte, zwei Schläge vor, sage und schreibe, 9 geteilten Zweiten. Jin-Ho Choi, George Kuzia, Christian Bischoedenhout, Jorge Campillo, Anton Carlsson, Mike Lorenzo Vera, Erik van Rooyen, Nacho Elvira und Oliver Wilson, alle bei minus 11 auf Platz 2. Desiree, jetzt habe ich die alle aufgezählt, jetzt ist die Sendung fast vorbei.
Okay, tschüss. Nein.
Nee, aber das gab es lange nicht, beziehungsweise noch nie.
Nee, aber das ist ja, also das muss man jetzt schon mal, also diese Aufzählung muss sein, das ist auch dramaturgisch wichtig, diese Länge ertragen zu müssen, weil es ist ja wirklich, also das habe ich noch nie gesehen. Also vielleicht gab es mal irgendwann mal vor x Jahren, keine Ahnung, ob das allererste Mal ist, aber ein neunfach geteilter zweiter Platz ist ja mega ungewöhnlich und es ist nicht einfach nur eine Zahl, das illustriert ja auch einfach, wie nah das ganze Ding beieinander war.
Vor allem, wie nah das auf der Schlussrunde dann auch nochmal wurde, denn die meisten von denen, die rutschten ja auch noch ordentlich nach vorne. Nicht jeder mit 39 Plätze wie Jin-Ho Choi, aber der Sieger 9 Plätze nach oben, Justin Harding.
Genau, und da sieht man auch mal, was da für Bewegung drin ist. Jin-Ho Choi ist tatsächlich mit seiner 64, übrigens auch eine 64 wie Francesco Molinari, drüben überm Teich, hat natürlich eine wirklich außergewöhnliche, extrem bemerkenswerte Schlussrunde gespielt und dadurch diese Wahnsinnsverbesserungen da gemacht. Aber es ist, ich meine, gibt es drei Kandidaten, wenn wir jetzt Mike Lorenzo Vera, Erik van Rooyen und Nacho Elvira nehmen, die hatten vorher schon einen geteilten zweiten Platz, also bei denen hat sich quasi nichts mehr verschoben. Die haben alle drei einträchtig eine 70 gespielt und sind da geblieben, wo sie waren. Aber du siehst, was da für Bewegung drin ist. Du hast diese Runde von Jin-Ho Choi. Und insofern war das schon spannend zu gucken, okay, kann sich da einer dann noch durchsetzen? Und Justin Harding war eben auch wieder eine Parallele zum API in Amerika, war eben auch nicht im Schlussflight logischerweise unterwegs, weil er sich 9 Plätze nach oben verbessert hat. Der hat also auch noch eine ganze Weile warten müssen, nicht ganz die 2 Stunden, die Francesco Molinari ausharren musste, aber hat wirklich auch abwarten müssen, was denn jetzt so mit den anderen noch passiert und ob sich einer aus diesem Verfolgerfeld, aus dem Peloton ja fast schon, ja, mengenmäßig.
Im Windschatten.
Sieht ja aus wie bei der Tour de France hier, also damit meine ich nicht, was sie sonst noch zu sich nehmen, aber ja, nein, und das hat einfach wirklich, Justin Hardin musste da schon eine Weile warten, bis dann alle drin waren und wirklich klar war, dass er mit dieser minus 13 da heute nicht mehr eingeholt wird, beziehungsweise gestern. Und hat sich natürlich entsprechend und völlig zu Recht über seinen Sieg gefreut, weil die 66 war zwar nicht die Tagesbestleistung, das hatte ich schon erwähnt, dass das Jin Ho Choi war mit seiner 64, aber die 66 war halt wirklich die nächstbeste Leistung und hat ihn da halt mal so richtig nach vorne katapultiert und er war natürlich viel, viel besser platziert als Ausgangsposition als Jin Ho Choi.
Das muss man wirklich sagen. Seine Ausgangsposition insgesamt in dieser Saison auf der European Tour dagegen nicht so gut. Er hat zwar eine Karte für die Asian Tour und auch für die Sunshine Tour, aber auf der European Tour, da konnte er sich bisher noch nicht so reinspielen, dass er dann auch tatsächlich die volle Spielberechtigung hat, bis jetzt eben. Das hat er sich jetzt dadurch gesichert. Aber was hat seinen Tag insgesamt ausgemacht? Vor allem ja, die Konstanz erstmal, was Birdie-Spielen anbelangte.
Ja, seinen Tag hat vor allen Dingen, also ausgezeichnet würde ich die Back-9 bezeichnen und vor allen Dingen das Vermögen, nach einer Leistungstrübung in der Mitte da wieder zurückzukommen. Er hat ja super losgelegt, 3 Birdies auf den ersten 4 Löchern, das sagst du gut, läuft. Das haben wenige genauso klasse hingekriegt, Jin Ho Choi natürlich, zwar auf anderen Löchern als Justin Harding, aber auch 3 von 4. Und dann hat aber Harding einen kleinen Einbruch gehabt und hat auf der 6 und auf der 7 Bogies gespielt. Und da war es dann schon spannend und auch spannend natürlich einfach, wenn du die Runde isoliert betrachtest, mal ohne Konkurrenz jetzt, einfach wie kommst du zurück, wenn du diese Bogies jetzt gemacht hast? Wie findest du wieder ins Spiel? Da ist ja das Momentum mal einfach weg für eine kurze Zeit. Da bist du einen Tick draußen. Das ist ja vielleicht je nach Spieler nur marginal, aber es ist natürlich auf jeden Fall eine Trübung. Und er hat es dann passabel gelöst. Oder wie hat Francesco Molinari gesagt, decent. Nämlich mit Birdie 10, 12, 15 und dann noch 17 und 18 gleich auch noch zur Sicherheit. Und die beiden haben es ja dann auch ausgemacht, dass er dann die 2 Schläge Vorsprung vor dem Verfolgerfeld hatte. Also nach dieser Delle, so Ende der Frontline, hat er die Backnine richtig gut wieder gemacht. Backnine bogeyfrei dann. Und insofern war er dann auch schwer einzuholen. Das Verfolgerfeld hat sich durchaus bemüht. Jin Ho Choi hat es ja geschafft, auch noch bogeyfrei zu bleiben. Also der hat 6 Birdies und ein Eagle gespielt an der 16. Was natürlich immer spektakulär ist. George Cozia, ja vielleicht auch einer der höher dotierten Konkurrenten, der mit dem immer zu rechnen ist, hat relativ ereignislos gespielt und dann hinten raus 16, 17, 18 hat er 16 im Birdie und die 18 im Eagle noch gespielt. Also der hat auch einen guten Schlussrun gehabt. Bei allen anderen, bei Nacho Elvira und Carlson und auch Lorenzo Vera waren halt dann 1, 2 Bogies dabei und auch zu wenige Birdies in Relation. Und insofern hat sich Justin Harding dann durchsetzen können. Und ich finde, für diesen Wiederaufschwung auf dem Backnine kann man ihn auch würdigen. Also das ist dann auch wirklich ein schöner Schlussrundenverlauf, der deutlich macht, okay, der hat hinten raus wirklich nochmal Gas gegeben und sich das Ding geholt. Ganz, ganz aktiv, obwohl ja jetzt nicht klar war, was machen die Verfolger hinter ihm noch.
Das war wirklich lange nicht klar, aber er hat es am Ende dann eben geschafft, sich durchzusetzen. Einer, der da nicht in diesem Verfolgerfeld unmittelbar mit drin war, aber am letzten Ende auch nicht sonderlich weit weg war vom Sieger, nämlich 4 Schläge nur. Das war Maximilian Kiefer, der hatte in der letzten Woche ja knapp einen Sieg verpasst. In dieser Woche dann immerhin wieder eine Top-15-Platzierung reingefahren. Geteilter 14. Platz am Ende für Maximilian Kiefer. 69, 71, 72, 67. Wie fällt da dein Fazit aus seiner Sicht aus?
Mein Fazit aus seiner Sicht. Das ist schön. Also A ist sehr positiv, dass er die Schlussrunde ohne Bogey gespielt hat. Das ist eine langweilige Standardaussage von mir, wenn das dann so ist. Aber das ist einfach was ja ganz, ganz oft den Spielern das Kreuz bricht, wenn du einfach phasenweise tolles Golf spielst und dann so Fehlermomente hast. Das können auch ganze Ecken manchmal sein. Es kann auch sein, wie bei Justin Harding, dass du 2 Bogey spielst und die ganze Runde dann im Eimer ist und dass du dich davon nicht mehr so richtig erholst. Also insofern ist das ja wirklich immer, schaut auch ein Gradmesser. Und Maximilian Kiefer hat in den ersten 3 Tagen ja durchaus mal 1 bis 3 Bogies gespielt pro Tag. Aber Schlusstag hat er eben komplett ohne geschafft. Die minus 5 finde ich ein sehr, sehr gutes Ergebnis für die Schlussrunde. Da hat er sich nochmal ordentlich nach oben gespielt, weil er halt durch die Even-Paar-Runde am Moving Day, das da hat gar nichts gemoved. Und da war er wirklich schon zurückgefallen und war schon aus den Top 30 draußen. Und da sich dann wieder auf den 14. Platz hochzukämpfen, ist aller Ehren wert. Er selbst hat ja auch mal gesagt, dass er den Platz eigentlich gar nicht so wahnsinnig gerne mag da in Katar. Also dass er nicht mag, aber dass er ihm gar nicht so furchtbar entgegenkommt. Insofern ist jetzt okay, wenn er die Form behält und weitermacht, kann das ja beim nächsten Turnier dann schon gleich wieder ganz anders aussehen und mit ganz anders hoffentlich dann natürlich besser und einstellig.
Aber immerhin in den Top 15 drin, das kann man von seinen Teamkollegen oder seinen Landeskollegen nicht sagen, Max Schmidt und Bernd Ritthammer, die durften nicht mal ins Wochenende kommen. Max Schmidt am Ende mit einer Plus 2 am Cut gescheitert, 2 73er Runden auf dem geteilten 101. Platz und Bernd Ritthammer, der lag mit Plus 6 nach einer 73 und vor allen Dingen einer 77 am zweiten Tag auf dem geteilten 126.
Also ich habe nicht gesehen, was beim dritten Mal gespielt hat, aber also gerade der zweite Tag, das ist eben so ein Katastrophentag. Der geht erstmal los mit 6-mal Par, das ist auch schon zu wenig auf so einem Platz, wenn du wirklich gar nicht da irgendwie Bewegung reinbringen kannst. Und dann aber erstmal 4 Bogies innerhalb von 5 Löchern, also 7, 8, 9 und 11. Da ist dann die Runde eh schon gelaufen, da weißt du auch, der Cut ist eigentlich schon gelaufen. Dann hat er geschafft, noch ein paar Pars zu spielen und auf dem Schlussloch dann standesgemäß nochmal ein Bogey. Das sind halt so Tage, die du einfach vergessen kannst und ganz ehrlich auch musst, weil das darf nicht der Maßstab sein. Und den muss Bernd Ritthammer auch nicht an sich anlegen, sondern der muss natürlich schauen, sich wieder so ein bisschen an das ranzuspielen, was er ja schon gezeigt hat. Es ist ja nicht so, dass der nicht weiß, wie Golf spielen geht. Aber hier hat es wirklich gar nicht geklappt. Also wenn du dir anguckst, dass auch am ersten Tag mit der Plus 1 5 Bogies auf der Runde sind und auch immer so im Pack. Das ist ein bisschen, was ich vorhin meinte mit so Ecken oder Momenten, mit so Durchhängern. Er hat am ersten Tag schon 5, 6, 8 so eine Bogieserie gehabt und dann mal wieder kurz Stille und dann 15, 16 nochmal 2 Bogies. Hat da dann aber zumindest 17, 18 nochmal 2 Birdies gespielt. Da wäre noch nicht viel kaputt gewesen, wenn er den zweiten Tag dann gut gespielt hätte. Aber der war dann halt wirklich desolat. Insofern tut mir leid, weiß ich auch jetzt nicht konkret, warum das jetzt genau so gar nicht geklappt hat. Bei Max Schmidt ist es auch relativ, also scorekartentechnisch ereignislos. Meine Güte, der hat halt dann am zweiten Tag eigentlich die Frontline gut gespielt mit 2 Birdies, aber an der 13. ist ein paar 3 ein Double Bogey gespielt und dann nochmal ein Bogey an der 16. Das hilft dann natürlich nicht weiter, aber bei ihm war es zumindest deutlich knapper mit dem Cut als eben bei Bernd Ritthammer.
Hoffen wir auf Besserung in der nächsten Woche, dann in Kenia. Kenia Open, das nächste Turnier auf der European Tour. Und wir springen rüber zu den Damen, zur Ladies European Tour, schauen auf die Women's NSW Open. In Australien sind wir da noch die Siegerin am Ende, Megan McLaren aus England mit minus 12. Großer Abstand, 3 Schläge nämlich vor der zweitplatzierten Manchin Kay aus Neuseeland. Und die teilt sich diesen zweiten Platz mit Lynn Carlsson aus Schweden. Aber deutsches Ergebnis, so mannschaftsgeschlossen, wenn wir das mal so charakterisieren wollen, mannschaftlich geschlossen. Caroline Lampert, Platz 8, Laura Fünfstück, Platz 12. Und wenn wir noch ein kleines bisschen weiter runter scrollen, dann sehen wir, dass
Platz 26 ist Esther Henseleit.
Esther Henseleit, Platz 26. Diesmal keine Top 10 bei ihrem dritten Turnierstart als Profi, immerhin Top 30.
Ja, also finde ich immer noch ziemlich okay. Esther Henseleit war ja, um Gottes Willen, die Saison ist noch jung und sie ist natürlich im Rennen auch wie alle anderen Rookies um die Rookie-Dame des Jahres und hat sich da bisher natürlich fantastisch platziert mit 2x Top 10. Und auch dieser 26. Platz wird ihr da Punkte bringen und das Jahr ist noch länger, da werden noch ein paar Turniere kommen. Und sie macht da ein deutsches Mannschaftsergebnis komplett, was wirklich sehr in Ordnung ist. Auch Laura Fünfstück in letzter Zeit wirklich in konstant guter Form. Und Caro Lampert mit dem 8. Platz wirklich ganz, ganz, ganz schön. Sie hätte ja Chancen gehabt, noch viel, viel weiter da irgendwie vorne im Leaderboard zu erscheinen. Hat aber halt am Schlusstag leider eine 74 gespielt. Das war eine der wirklich schlechtesten Schlussrunden im vorderen Teil des Leaderboards. Und damit hat sie sich halt so ein bisschen wieder nach unten geschossen. Das ist ein bisschen schade. Schade übrigens auch, weil, wenn man das mal kurz anspricht, das Preisgeld bei so einem Turnier auf der Ladies European Tour natürlich nicht so wahnsinnig hoch ist. Und ich habe das mal umgerechnet, sie kriegt für so einen Platz 8 bei so einem Profiturnier, kriegt sie 2317 australische Dollar. Das sind umgerechnet gerade mal 1500 Euro. Und wenn du dir natürlich dann noch die ganzen Fahrtkosten und so weiter da rechnest, beziehungsweise Flugkosten, Hotelkosten und sonst irgendwas, da ist das ein teurer Trip. Also das ist genau die Situation, wo man sagt, du musst im Prinzip gucken, wie du das überhaupt finanzierst, überhaupt dahin zu fahren. Und Vermögen machst du da keins. Selbst die Siegerin Megan McLaren mit 14.000 australischen Dollar, das sind so, also jetzt ganz grob umgerechnet, bitte nicht festnageln, ungefähr 9.000 Euro. Also auch schon, glaube ich, nicht mehr zweistellig. Und das ist halt, da verdienst du einfach kein Vermögen. Also wenn du das machst, dann musst du wirklich halt den Ehrgeiz haben, diese Turniere zu spielen und diese Karriere anzustreben und dich da eben so weit wie möglich nach oben und vor allen Dingen auf die LPGA-Tour zu spielen, wo es dann wenigstens ein bisschen mehr Geld zu verdienen gibt. Aber da sieht es also so ein bisschen arg mau aus mit diesen Preisgeldern.
Also reich wirst du da tatsächlich nicht, viel Idealismus dann auch gefordert bei der Ladies European Tour, aber trotzdem, die Ergebnisse aus deutscher Sicht aktuell, die sprechen doch insgesamt für sich. Ja, und wir bleiben auch weiter dran, natürlich an der Ladies European Tour, an der LPGA Tour, an allem, was sonst noch in Sachen Golf passiert. European Tour, PGA Tour in der nächsten Woche, The Players, oder in dieser Woche ist es ja schon, aber am nächsten Montag sprechen wir natürlich ausführlich darüber, hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Ihr bleibt dran, abonniert hoffentlich den Golf-Feed, den Nur-Golf-Feed, wenn ihr es nicht schon habt, rezensiert weiter eifrig bei iTunes und gebt uns gerne Feedback zu unseren Sendungen, damit wir wissen, wie das, was wir hier Woche für Woche machen, bei euch auch ankommt, dass wir nicht an euch vorbeisenden. Das wollen wir auf keinen Fall. Desiree, vielen Dank auf jeden Fall wieder für diese Woche.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de. Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSP-WG. Die MSP-WG. Auf meinsportpodcast.de.